Was waren das wieder für 2 Wochen seit unserer letzten Folge von Mensch Mannheim? In Amerika hat Präsidentschaftskandidat Donald Trump nur knapp ein Attentat überlebt. Und der amtierende Präsident Joe Biden hat seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit zurückgezogen. Aber auch in Mannheim war jede Menge los. Hier ist die Wahl schon entschieden und der neue Gemeinderat ist zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Außerdem ist Oberbürgermeister Christian Specht dieser Tage seit fast einem Jahr im Amt. Wir vom MM haben mit ihm in einem Interview über die ersten 12 Monate als Oberbürgermeister gesprochen. Es gibt also wieder jede Menge Themen und deshalb wird es Zeit für Mensch Mannheim, den Politik- und Gesellschaftstalk des Mannheimer Morgen. Wir sprechen über das, was Mannheim bewegt und freuen uns, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Timo Schmidhuber und mit mir hier im Podcast-Studio sitzt mein Kollege aus der Mannheim-Redaktion, Florian Karlein. Hallo Florian.
Hallo zusammen.
Wir zeichnen am Mittwoch auf, dem letzten Schultag in Baden-Württemberg. Florian, bist du schon urlaubsreif?
Die Vorfreude, die steigt auf jeden Fall, ne? Aber ich halte noch ein bisschen durch, bis du wieder da bist. Du hast ja jetzt erstmal 1,5 Wochen frei, bevor ich dann die Sonne genießen kann.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Und hast du Angst vor den Zeugnissen von deinen Kindern?
Also erstmal wundere ich mich über die Frage. Hattest du Angst vor den Zeugnissen deiner Kinder?
Nee, die kommen nach meiner Frau.
Den habe ich nicht kommen sehen. Ich habe aber auch keine Angst vor den Zeugnissen meiner Kinder. Ich habe ja bis jetzt auch nur ein Kind in der Schule und es ist ein guter Sechstklässler. Aber nach dem Sommer, da wird mein Zweitgeborener eingeschult. Da freue ich mich schon total drauf. Aber wenn jetzt schon alle gerade so in Urlaubsstimmung sind, Timo, sollten wir vielleicht nicht mehr über die Schule reden. Erzähl doch lieber mal, über was ihr im Interview mit Oberbürgermeister Specht so gesprochen habt.
Ja, wir haben über viele Themen gesprochen, die die ersten 12 Monate bestimmt haben. Es ging ums Klinikum, aber es ging unter anderem auch um das Thema Integration. Das Thema Integration war ja ein wichtiges, der Krieg in Israel. Und auch das Attentat auf dem Mannheimer Marktplatz hat das Zusammenleben in Mannheim schon beeinflusst und zu einer Herausforderung gemacht, hat Christian Specht gesagt. Und er sagte in diesem Zusammenhang zum Beispiel, man müsse die Integrationsangebote in Mannheim, gerade die für junge muslimische Migrantinnen und Migranten, nochmal auf ihre Wirksamkeit überprüfen, ob man diese Leute mit den Angeboten erreicht. Das ist ein Thema, über das wir hier heute auch sprechen wollen. Und aber auch noch über ein anderes Thema, nämlich über die Sauberkeit in der Stadt. Da gab es in der vergangenen Woche eine große Dankveranstaltung der Stadt für Freiwillige, für die Leute, die bei der Aktion Putz deine Stadt raus mitgemacht haben.
Und wie immer besprechen wir die Themen mit einem Gast. Heute endlich mal wieder eine Frau hier bei uns im Studio. Und die ist auch ganz frisch in den Gemeinderat eingezogen, nimmt zum allerersten Mal einen Podcast auf, wie sie uns im Fahrstuhl verraten hat. Sich aber total drauf freut.
Sie ist 48 Jahre alt. Mit 5 Jahren kam sie als Kind einer Gastarbeiterfamilie aus der Türkei nach Mannheim. Sie machte am Moll-Gymnasium Abitur und studierte danach unter anderem in Montpellier in Frankreich Betriebswirtschaftslehre. Nach ihrem Diplom arbeitete sie lange in der Schuhbranche. Und sie ist mit einem Mann verheiratet, den in Mannheim, zumindest dem Namen nach, jeder kennt. Fabian Engelhorn, dem geschäftsführenden Gesellschafter des gleichnamigen Modehauses in der Innenstadt. Das Paar hat 3 Kinder, 14, 16 und 22 Jahre alt. Und kürzlich ist sie für die CDU in den Mannheimer Gemeinderat gewählt worden. Herzlich willkommen, Şengül Engelhorn.
Vielen Dank, aber ich bin leider nicht 48 Jahre alt, ich bin schon 49.
Wenn man drunter liegt, dann ist es besser.
Aber ich wollte mich jetzt nicht mit falschen Federn schmücken.
Dann lasst uns über das Thema Integration sprechen. Fast genau 8 Wochen ist es her, dass das schreckliche Ereignis vom Mannheimer Marktplatz die Stadt und ganz Deutschland erschüttert hat. Am 31. Mai hat Suleiman A. 6 Menschen verletzt. Der Polizist Ruven Lauer ist wenige Tage später an seinen schweren Verletzungen verstorben. Seitdem wird nicht nur die Debatte um schärfere Abschieberegelungen geführt, sondern auch die Frage gestellt, wie läuft es eigentlich mit der Integration in Deutschland, aber auch in Mannheim?
Ja, und am Dienstag hat, wie gesagt, der neue Gemeinderat zum ersten Mal nach der Kommunalwahl getagt. Florian, ist seine Zusammensetzung vielleicht ein Indiz dafür, wie es in Sachen Integration hier läuft?
Also wenn, dann wahrscheinlich kein Gutes. Unser Kollege Steffen Mark hat im Vorfeld ja mal die Zusammensetzung analysiert und interessante Dinge festgestellt. Unter anderem 25% aller Stadträtinnen und Stadträte haben einen Doktortitel. Überhaupt haben wir ein Übergewicht an Akademikern. Der Frauenanteil liegt bei 39,6%. Wie die Hälfte der Mannheimer Bevölkerung ja weiblich ist, hat auch die Hälfte einen Migrationshintergrund. In dem Bereich fällt die Quote allerdings noch viel schlechter aus. Nur 5 von 48 Gemeinderäte haben einen Migrationshintergrund. Frau Engelhorn, sind es nicht viel zu wenige für eine Stadt wie Mannheim?
Da haben Sie eigentlich recht. Das ist schon eine Zahl, die zu gering ist. Aber das hat ja wahrscheinlich auch Gründe, warum sich genau diese Menschen gar nicht für Politik interessieren oder an die Politik vielleicht glauben und entsprechend auch mitmachen möchten.
Und welche Gründe sind das?
Das ist ein Thema von Ankommen. Es ist ein emotionales Thema, was oft gar nicht richtig diskutiert wird. Man hat natürlich am Samstag diesen tollen Bericht, den Sie hatten. Da stellt man sich die Frage, was ist denn da schiefgelaufen? Fakt ist, dass wir da unheimlich viel machen müssen, dass wir auch mehr in die Tiefe gehen und nicht nur immer nur oberflächlich sagen, das funktioniert nicht und wir müssen da mehr machen. Wir wissen im Prinzip manchmal gar nicht, wo sollen wir denn andocken. Wir haben auch, was sehr interessant war, was viele Menschen, glaube ich, beschäftigt hat oder auch zum Nachdenken gebracht hat, dass wir die jetzige jüngere Generation nicht greifen, aber die Vorgängergeneration scheinbar besser greifen können, besser integrieren konnten. Das sind auch die Themen, über die man einfach nachdenken muss. Es ist so, dass diese Jugend von ihren Eltern erzogen worden ist. Deswegen sage ich Ankommen, das ist ganz viel Emotionalität. Und im Gegensatz, wissen Sie, von meinen Eltern hat keiner erwartet, dass sie sich integrieren. Es waren Gastarbeiter, da war gar keine Erwartungshaltung. Man hat gelebt, man hat gearbeitet, weil man ein Ziel hatte, in ein paar Jahren mit dem Gesparten sich in der Türkei eine eigene Existenz aufzubauen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Jetzt gibt es eine riesengroße Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung, dem werden die Jugendlichen nicht gerecht, weil sie gar nicht wissen, was sie jetzt sein sollen. Die Eltern, die haben, ich kann das aus meiner eigenen Historie sagen, mein Vater hatte einen Traum gehabt, der geht nach Deutschland zum Arbeiten und spart Geld und gründet sich eine eigene Existenz in der Türkei. Das war sein Ziel. Nach 7 Jahren Arbeiten hat er uns Kinder dann nach Deutschland geholt, weil er seinen Traum, was viele in der ersten Generation hatten, begraben hat und gesagt hat, das opfere ich, damit meine Kinder eine Bildung, die Chance auf Bildung haben. Das hatten wir in Anatolien so nicht. Und ich glaube, dass diese Generation einen gewissen Frust lebt, erlebt und sagt, Mensch, ich habe alles aufgegeben, ich habe meine Träume begraben und diesen Kindern natürlich auf Teufel komm raus ihre Kultur trotzdem nahe bringen wollen. Weil meine Eltern haben ihre Kultur, die waren geprägt von ihrem Land, die kamen als Erwachsene. Und jetzt versuchen sie natürlich überall allein die Sprache. Wissen Sie, wie viele Kinder, Junge in der dritten, vierten Generation ihre Sprache nicht richtig können?
In dem Interview mit dem Herrn Specht, da hat er erklärt, dass es eigentlich recht gut gelungen ist, die erste und die zweite Generation zu integrieren, dass man aber im Moment Probleme hat, die dritte und die vierte Generation zu integrieren, also sprich die ganz Jungen, dass man mit den Integrationsangeboten die nicht mehr erreicht. Deckt das sich mit Ihren Erfahrungen?
Nein, also das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Haben wir die erste, zweite integrieren müssen? War da diese Erwartung da? Es waren ja klassische Gastarbeiter, die wieder zurückgegangen sind. Da war ja gar keine Erwartung da. Deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt von einer positiven Integration der ersten, zweiten Generation sprechen können. Fakt war da auch, sie sind nicht aufgefallen. Also sie waren in der Stadtgesellschaft gar nicht präsent.
Sind Ihre Eltern noch da?
Meine Mutter ist verstorben 2018 und mein Vater lebt mittlerweile eigentlich größtenteils in der Türkei, hat aber auch noch einen Wohnsitz hier, ganz klassisch, um seine ganzen Ärztebesuche dann hier zu machen, weil da hier natürlich auch die Ärzteversorgung eine ganz andere ist. Aber das ist das, das müssen wir uns erstmal klar machen. Das hat die deutsche Gesellschaft nicht erwartet. Ihr müsst euch nicht integrieren, weil ihr geht ja wieder.
Und bei der dritten und vierten Generation, da ist die Erwartung da?
Da war der Drops gelutscht und da sie sind hier geboren, von dieser Gesellschaft geprägt worden und sind heute auf der Identitätssuche. Und deswegen sind die auch so ja ansprechbar für extreme Gruppierungen. Und das ist das, was wir heutzutage natürlich, was wir jetzt ausbaden müssen zum Teil.
Und könnten Sie das nochmal erklären, warum die auf der Identitätssuche sind?
Sie leben in zwei Kulturen. Aber tatsächlich leben sie hier in Deutschland. Das heißt, diese Familienkultur wird zu Hause nur gelebt. Und was zu Hause in den Häusern passiert, das können wir gar nicht beeinflussen. Nicht als Verwaltung, nicht als Partei. Diese Prägung läuft zu Hause in den vier Wänden ab. Das weiß ich von mir selbst.
Herr Specht hat im Interview auch gesagt, dass Ihnen zum Beispiel Jugendleiter in Jugendhäusern sagen, wir sind uns gar nicht mehr sicher, ob wir mit unseren Angeboten die jungen Migranten erreichen, die wir erreichen wollen. Was könnte man tun, um die zu erreichen und den Jugendlichen, die auf der Suche nach ihrer Identität sind, zu helfen und denen Integrationsangebote zu machen? Wie müssten die aussehen? Haben Sie da eine Idee?
Nee, also da kann ich klares Nein sagen. Also es gibt keine Ideen. Das ist ja auch für die Verwaltung sehr schwierig. Und wobei ich sagen muss, ich finde es ganz toll, dass Christian Specht sich genau dieses Thema annimmt. In Mannheim funktioniert es ja Gott sei Dank. Das ist eine Stadtgesellschaft, die auch durch die Erklärung, die viele Institutionen unterschrieben haben, das funktioniert schon. Und ich denke, dass wir in Mannheim jetzt die Möglichkeit haben, zu zeigen, das funktioniert, aber wir können es doch besser machen. Und jetzt genau an dem, was Sie jetzt gerade gefragt haben, an diesen Angeboten arbeiten. Wie das jetzt genau aussieht, wo wir andocken müssen, das weiß ich nicht. Aber ich denke, dass wir da jetzt als Vorreiter in Deutschland eigentlich jetzt vorpirschen können und sagen können, bei uns funktioniert es einigermaßen, lasst uns enge Arbeit mit Bund und mit dem Integrationsausschuss und so weiter, dass wir da einfach jetzt genau diese Frage beantworten, die Sie mir gestellt haben, weil darauf haben wir noch gar keine Antwort.
Und wenn Sie sagen, in Mannheim funktioniert es gut, was sind die Sachen, die gut funktionieren Ihrer Ansicht nach?
Mannheim war immer, salopp gesagt, Multikulti. Also das war, man hat immer schon miteinander, nebeneinander gelebt. Das war immer ein hoher Ausländeranteil. Wir haben ganz viele Angebote, die auch von Deutschen wahrgenommen werden. Restaurants, ausländische Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten. Das hat schon immer funktioniert. Und auch dieses schreckliche Attentat hat gezeigt, dass Mannheim es gut hinbekommt, dass wir uns nicht zerreißen lassen, weil wir einfach von eh schon so zusammen leben. Und das denke ich, wir sind gut mit allem umgegangen. Das ist unheimlich wichtig für Mannheim. Ich fühle mich sehr wohl. Ich kenne keinen Rassismus. Klar war ich die mit den dunklen Haaren, mit den dunklen Augen, aber das ist kein Rassismus. Also das ist einfach Fakt. Aber Rassismus habe ich in Mannheim nicht erlebt. Da werden jetzt viele Hörer sagen, ha, ha, ha. Wohnst vielleicht auch und lebst auch in deiner Blase. Das stimmt aber nicht. Also ich gehe auch mit offenen Augen durch Mannheim. Es ist klar, wenn man polarisiert, dann kommt Aktion, Reaktion. Das ist natürlich schwierig. Und ich sehe ein überraschendes Selbstbewusstsein genau dieser muslimisch geprägten Jugend. Ist ein riesen Selbstbewusstsein. Und woher kommt's? Aus den sozialen Medien. Der Jugendliche mit Migrationshintergrund, der will ja irgendwo dazugehören. Und Fakt ist, dass Integration nicht eine Einbahnstraße ist, sondern es muss gegenseitig sein. Also der Wille, sich zu integrieren, ist ganz wichtig, aber auch der Wille von der anderen Seite, Integration zuzulassen. Wenn Sie jetzt mit einem türkischen Namen eine Bewerbung schicken, kriegen Sie 14% weniger Antworten, als wenn Sie mit Harry Hirsch, hoffentlich gibt es keinen Harry Hirsch, aber ne, mit einem deutschen Namen. Das darf auch nicht passieren. Da muss man einfach gegenseitig miteinander gemeinsam arbeiten. Wir müssen auf beiden Seiten arbeiten. Es ist nicht nur immer die eine Seite macht, 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 sondern die andere Seite muss auch die Türen weit genug offen lassen.
Wir stellen aber auch immer wieder fest, dass es unglaublich schwer ist, gewisse Communities in der Stadt zu erreichen. Also merken wir bei Recherchen und wenn ich mal zurückschaue, im Januar gab es diese große Demo gegen Rechts und für Vielfalt. Da waren bestimmte Communities nur ganz wenig vertreten. Da waren 20.000 Menschen auf dem alten Messplatz. Das waren wirklich beeindruckende Bilder.
Ich war selbst dort, ja.
Aber aus gewissen Communities in der Stadt war so gut wie niemand da, wo es eigentlich genau da ein Zeichen nötig gewesen wäre, wo man hätte Präsenz zeigen können. Und die Menschen zu erreichen mit Aufrufen, mit Beteiligungsaufrufen, ist total schwierig.
Ja, leider. Eigentlich wäre es genau der Moment gewesen, um zu zeigen, wir sind auch da, wir gehören zu dieser Stadt, wir gehören zu dieser Stadtgesellschaft. Dann ist es so, dass sie nicht dazu gehören, dass sie sich nicht dazu gehörig fühlen. Das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich sage jetzt nicht, dass sie nicht willkommen sind. Ich glaube, sie haben auch ganz andere Themen. Sie haben ihre eigenen großen Probleme. Wir haben, leider Gottes ist es immer noch so, mit Migrationshintergrund gehört man zu der ärmeren Schicht, bildungsfern. Das Wort hasse ich eigentlich, aber ne, Bildung muss man sich auch vielleicht leisten können. Ich glaube, das ist gar nicht böse gemeint. Und das darf man auch nicht vergessen. Das ist vielleicht gar nicht böse gemeint, sondern einfach, sie haben einfach ihre eigenen Themen.
Sie sind ja Alevitin, das heißt, eine sehr, sage ich mal, liberale Form des Islam. Finden Sie, dass sich die Moscheegemeinden in Mannheim, es gibt ja, glaube ich, knapp 20, dass sich die genug einbringen in die Stadtgesellschaft?
Das ist sehr interessant. Ich glaube, dass wir gar nicht so sehr hinter die Türen reinschauen können. Ich glaube, dass uns oft, wenn uns die Türen aufgemacht werden aus dieser Gesellschaft, dass wir nur einen Teil sehen dürfen. Und ich weiß jetzt, hoffentlich ist es jetzt nicht schlimm, dass ich das so sage, aber wir können gar nicht einschätzen, was da für Arbeit gemacht wird. Wir wissen das nicht. Wir kriegen keine Einsicht. Das will ich damit sagen.
Woran liegt es, dass die sich so abschotten, dass wir da keinen Einblick kriegen oder wie Sie sagen, dass wir nicht alles gezeigt bekommen? Muss ja einen Grund haben.
Ich denke schon, dass es einen Grund hat. Vielleicht wollen sie sich auch schützen. Ich weiß es jetzt nicht, aber es ist ein schwieriges Thema.
Denken Sie, dass, das war ja auch ein Vorschlag vom Herrn Specht, er hat mit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser besprochen, dass ein Modellprojekt aufgelegt werden soll, das darauf abzielt, dass man die Moscheen als Orte dieser Identitätsfindung nutzt. aber gleichzeitig mit anderen Jugendhilfeangeboten verknüpft. Also quasi auch die Moschee und andere Angebote zusammenbringt. Denken Sie, dass das den Jugendlichen helfen könnte auf dem Weg?
Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr wichtiger Ansatz, dem wir da nachgehen müssen. Also nicht nur in Mannheim, sondern auch im gesamten Bund. Aber für mich als türkisches Mädchen sind jetzt zwei Sachen. Jugendorganisation, glauben Sie, dass die Tochter dahin gehen darf? Der Sohn darf dahin gehen, aber die Tochter nicht. Moschee, glauben Sie, dass die Töchter da sind oder in einem anderen, kleineren, geschützteren Bereich sind oder dass die Männer im Vordergrund sind? Das sind wunderbare Ideen, dem müssen wir auch nachgehen. Aber da haben wir noch ein paar Schrauben, weil wir nicht die Gesamtheit der Jugendlichen erreichen. Wir müssen ja auch die Mädchen erreichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein sehr konservativer muslimischer Vater die Tochter dann in diese Jugendorganisation schickt. Schon gar nicht was Wochenende zu irgendeiner Teambildungsgeschichte. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Wir suchen ja zusammen nach Lösungen. Jetzt wird ja niemand bezweifeln, dass Sie ein gelungenes Beispiel von Integration sind. Was hat Ihnen eigentlich damals geholfen, sich zu integrieren und hier anzukommen, was ja zweifelsohne passiert ist?
Meine Eltern, meine Familie hat mir die Möglichkeiten dazu gegeben. Meine Familie, meine Eltern sind über sich hinweggewachsen. Sie haben Dinge erlaubt, die sie gar nicht begriffen haben. Zum Beispiel meine Schwester, 7. Klasse, 6. Klasse, Schullandheim. Alle haben sich natürlich gefreut und mein Vater, wie? Du gehst eine Woche weg in ein fremdes Land, nach Italien sollte es gehen? Das geht nicht. Das war für meinen Vater, das ging gar nicht. Also, dass die Tochter eine Woche lang, obwohl wir ja nicht so streng sind, war das für ihn, er kannte das nicht. Aber er hat sich überreden lassen. Er hatte vielleicht Bauchschmerzen dabei gehabt, aber er hat sich überreden lassen und gesagt, dass wenn meine Tochter nicht ausgegrenzt werden soll, dann muss sie da mitgehen, ob ich es will oder nicht.
Und wer hat da überredet? Die Tochter oder ihre Mutter zum Beispiel auch?
Ich glaube, meine Schwester hat ganz intelligent argumentiert. Und natürlich meine Mutter, die gesagt hat, Mensch, lass es jetzt, lass es einfach mal zu.
Und was denken Sie, was jetzt vielleicht andere türkische Eltern oder migrantische Eltern heute daran hindert?
Die Angst vor dem Unbekannten. Es ist immer die Angst vor dem Unbekannten, weil man in Parallelgesellschaften lebt. Das ist ja alleine schon, wenn jetzt türkisches Kind zu einer deutschen Familie geht, dann fragt es erstmal, gibt es hier Schweinefleisch? Also es sind so viele, so kleine Sachen. Und ich möchte nicht nur in Problemen denken, aber wir müssen das Ganze verstehen. Wir müssen ein Gesamtbild haben und dann eine Lösung vorschlagen. Und ob das jetzt Jugendorganisationen sind, die auch die Eltern mit ins Boot holen müssen. Ich hatte mit einem Baklan ein super interessantes Gespräch genau darüber. Und zwar hat er erzählt, ein Freund von ihm ist der Direktor der Hochstädt-Grundschule. Auch ein türkischstämmiger Direktor. Und der hat das Problem gehabt, dass er die Eltern nicht zum Elternabend bekommen hat. Die sind nicht gekommen. Und das hat er dann Herrn Baklan erzählt. Und dann hat der Baklan gesagt, super, das machen wir jetzt ganz anders. Du kriegst hier türkischen Tee von mir und Lebensmittel. Und dann sagst du, kommt her, wir trinken Tee und können über die Kinder reden. Und so hat es funktioniert. So sind 25 Familien gekommen.
Also das ist so ein kleines Beispiel, um Parallelgesellschaften zumindest ein bisschen aufzuweichen.
Ja, und wir haben diese Parallelgesellschaften. Wir haben das. Wir hatten auch schon mal über die Sprache, Gebrauch der Sprache gesprochen. Ich bin immer entsetzt, wenn ein deutscher Jugendlicher sagt, Maschallah oder Inshallah. Das gehört nicht in seinen Sprachgebrauch. Finde ich ein bisschen schwierig, aber das scheint alles so in zu sein. Das scheint in zu sein, so arabisch anhauchend zu reden. Ich weiß es nicht. Ich merke nur, dass es scheinbar in ist.
Jetzt müssen Sie aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die beiden Begriffe ganz kurz erklären.
Inshallah heißt so gut will und Maschallah heißt, wenn Sie jetzt etwas was ganz Tolles haben und nicht, dass es kaputt geht, dass es böse Auge und so weiter, sagt man Maschallah, Maschallah. Wenn ich sage, ach Gott, Sie haben aber einen tollen Blazer an, dann sag man auch Maschallah, Maschallah, damit das geschützt bleibt.
Also klar ist, der Weg ist noch ziemlich weit. Am Anfang haben wir ja über den Gemeinderat gesprochen. Also wie bekommen wir denn jetzt mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den Mannheimer Gemeinderat? Dass das wichtig ist für die Stadt, ich glaube, darüber sind wir uns einig.
Also der Weg ist weit und der wird weitaus steiniger sein, als wir uns das vorstellen heute. Aber ich bin total glücklich darüber, dass Christian Specht diesen ersten wichtigen Schritt gesetzt hat. Und vielleicht gewinnen wir dadurch auch Menschen, die sich dann tatsächlich mit dem Thema befassen, weil Christian Specht das zum Chefthema gemacht hat und vielleicht sich auch wirklich für die Politik interessieren, sich damit auseinandersetzen und irgendwann mal, ja, vielleicht mitmachen wollen. Der erste Schritt ist Gott sei Dank getan.
Kommen wir zum nächsten Thema, der Sauberkeit oder wie viele vielleicht in Mannheim sagen würden, der fehlenden Sauberkeit. Doch bei dem Thema gibt es auch einen erfreulichen Aspekt. Ich hatte ihn vorhin schon erwähnt. Viele haben mit angepackt, um Mannheim sauberer zu machen. Bei der Reinigungsaktion Putz deine Stadt raus haben mehr als 6000 Menschen, darunter auch viele Kinder und Jugendliche, mitgemacht und dabei fast 4 Tonnen Müll gesammelt. Ein sehr vorbildliches Engagement, wie ich finde. Außerdem haben 400 Menschen Patenschaften übernommen, um ganzjährig für die Reinigung ihres Stadtteils sich einzusetzen. Und das Ganze hat die Stadt zum Anlass genommen für ein großes Dankesfest in der vergangenen Woche auf den Kapuzinerplanken mit Spielen und einem Imbiss. Also schon mal ein erster Schritt. Frau Engelhorn, ist Mannheim aus Ihrer Sicht eine dreckige Stadt oder ist nach der Putzwoche jetzt alles wunderbar?
Im Moment alles wunderbar, aber tatsächlich ist es so, dass Mannheim nicht sauber ist. Also dreckig würde ich jetzt nicht sagen, das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber wir haben ganz, ganz viele Stadtteile, auch die Innenstadt, wo die Sauberkeit noch, wo man da noch ein bisschen was machen kann. Und wir hatten als CDU im Wahlkampf auch Sauberkeit war einer unserer wichtigsten Themen. Und das ist auch etwas, was ganz viele Menschen, egal welcher Partei, betrifft. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen wieder, gerade was den Sperrmüll betrifft, dies auf Abruf und dann wartet man 5 Tage, bis der kommt, dann liegt das Zeug schon draußen. Das ist schwierig. Früher hat es super funktioniert. 2x im Jahr und dann wusste man das, dann hat man das da hingelegt und es wurde abgeholt und wir müssen wieder auf das Bewährte zurück. Wir haben uns, glaube ich, zu sehr verloren in manchen Dingen.
Aber an den 2 Tagen, wo die Sperrmüllabfuhr war, da war Ausnahmezustand auf allen Straßen.
Aber schauen Sie mal, in manche Stadtgebiete, da ist fast jeden Tag Ausnahmezustand, weil nicht alle die Möglichkeit haben, online den Sperrmüll anzumelden oder da anzurufen und dann stellen Sie das Ding da draußen. Schauen Sie mal die Innenstadt an. Also am Tag bis zu 1 Tonne Sperrmüll wird da aufgesammelt. Nicht angemeldeter Sperrmüll. Das ist ein bisschen schwierig. Und dann haben wir die Mülltonnen. Es gibt ja wirklich ganz tolle Möglichkeiten, so Sensoren an den Mülltonnen. Also im Zuge dieser Smart City Überlegung, dass man einen Sensor hinmacht und dann, wenn es voll ist, dann gibt es einen Alarm und dann wird das gezielt ausgeleert. Ich bin heute auf dem Lindenhof, bin ich an den Glascontainern vorbei. Die sind voll gewesen. Die Leute haben ihre Gläser einfach, das sah ganz schrecklich aus. Also es war, das ist nicht schön. Wahrscheinlich hat die Stadt nicht bemerkt, dass die Container voll sind. Da können wir uns mit Technik aushelfen. Und Sauberkeit ist ein ganz, ganz wichtig, weil das nehmen Sie sofort wahr. Und wir sind eine Stadt, die lebt davon, nicht nur wir als Unternehmen, auch die ganze Stadt, von den Gästen, die von außerhalb nach Mannheim kommen. Wir sind das Oberzentrum. Wir haben viele, viele, viele Gäste. Und dann kommen die rein und sehen so ein Mannheim, was eigentlich unheimlich schade ist. Und für mich hat Sauberkeit auch ganz viel mit Sicherheit zu tun. Etwas, was sauber ist, fühlt sich auch sicher an. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Da muss die Stadt auch ihre Hausaufgaben machen, definitiv. Wir haben ja jetzt sogenannte Mülldetektive. Aber Fakt ist, wir werden nicht Singapur.
Sie haben eben ja ein paar Dinge genannt. Zum einen vielleicht die Sperrmüllabholung neu zu regeln, mit Hilfe von Technologie zu schauen, dass die Mülleimer und Container auch schneller geleert werden. Die Mülldetektive haben Sie angesprochen, die gehen jetzt quasi an den Start. Nächste Woche, glaube ich, gibt es eine Pressekonferenz, wo sie vorgestellt werden, die quasi schauen sollen, wenn Sperrmüll rumliegt, wer hat den dorthin gelegt, sollen es sozusagen ermitteln und dass man dann quasi eine Strafe auch verhängen kann für die Übeltäter. Jetzt gibt es ja auch seit März eine Sauberkeitskampagne, die heißt Mama Mannheim. Da steht dann auf Abfalleimern und Plakaten drauf, zum Beispiel Sprüche wie Mama Mannheim sagt, wenn ihr schön aufräumt, scheint morgen auch die Sonne. Sie haben kürzlich mal gesagt, zuerst hätten Sie sich von dem Thema bevormundet gefühlt, aber die Kampagne ist ja lustig gemacht, die Leute beschäftigen sich damit. Finden Sie, sie hat einen Effekt? Merken Sie da schon was?
Sie wird viel besprochen, weil es einfach total lustig gemacht worden ist. Der Effekt wird sich ja noch zeigen. Da habe ich jetzt leider keine Zahlen darüber. Das ist auf jeden Fall etwas, womit sich die Leute beschäftigen. Manche fühlen sich bevormundet, wie ich. Andere sagen, ey, wie cool, das mache ich jetzt so. Es ist wichtig, dass die Stadt einfach irgendetwas macht. Aber auch da ist es ganz wichtig, Erziehung. Wir versuchen ein Stück weit die Leute zu erziehen mit dieser Aktion. Als das Fest auf den Kapuzinerplanken war, war ich total glücklich darüber, dass so viele Kindergärten, Schulen daran teilgenommen haben. Weil die müssen das tatsächlich lernen. Und wenn sie das nicht von zu Hause lernen, dann sollen sie es halt von ihrem Kindergarten, von ihrer Lehrerin lernen. Das ist ganz wichtig, dass wir mit denen anfangen. Aber es ist wie überall Erziehung.
Kein schöner Befund, wenn wir sagen, dass die Kinder sowas im Kindergarten lernen müssen und nicht von zu Hause mitbekommen. Nehmen die Menschen die Sauberkeit in ihrer eigenen Stadt nicht ernst genug? Also ich lebe ja auch in dieser Stadt. Ich schmeiß doch da nicht einfach meinen Müll irgendwo in die Ecke.
Nein, aber dadurch, dass wir natürlich auch eine ganz andere Bevölkerungsstruktur haben, das machen Sie vielleicht nicht, das mache ich vielleicht nicht, das macht er vielleicht nicht. Aber es gibt andere Bevölkerungsgruppen, die das so machen, weil sie das in ihren Herkunftsländern auch anders nicht kennen.
Und wie kann man die dazu animieren, dass sie vielleicht sich auch mehr darum kümmern, dass Sachen nicht einfach weggeschmissen werden, achtlos?
Da ist so eine Aktion natürlich ganz wichtig. Diese Putz deine Stadt. Hätte ich gerne jetzt gewusst, wie viele Leute mit Migrationshintergrund haben da teilgenommen. Das wäre auch, glaube ich, interessant zu wissen. Dieses Thema, ob das einem egal ist, ist doch wurscht. Das wird ja eh von der Stadt irgendwann mal sauber gemacht. Man muss ja vor seiner Türe kehren. Nee, das war was anderes, gell?
Fakt ist, das Thema Sauberkeit ist, glaube ich, auch eines der Themen, das bei uns in der Redaktion am meisten angeprangert wird von Leserinnen und Lesern. Aus Ihrer Wahrnehmung, wie hat sich es in den letzten Jahren entwickelt? Ist es besser geworden oder ist es eher schlechter geworden?
Also es gibt Teile, wo es natürlich besser ist. Das ist, glaube ich, eher im Mannheimer Süden. Die Innenstadt ist unheimlich schwierig.
Die Blanken sind natürlich immer unter besonderer Beobachtung. Wie sieht's da aus?
Diese Reinigungsintervalle sind auf den Planken öfter. Was mich manchmal richtig ärgert, ist, dass die breite Straße so gelassen wird. Da sind die Intervalle nicht so hoch, war mein letzter Erkenntnisstand. Gehört ja auch zur Innenstadt dazu. Aber das ist dort dreckig. Da werden die Mülltonnen nicht geleert. Da haben Menschen Restaurants und die haben ihre Bestuhlung draußen. Und das sind, sie wollen es gar nicht wissen, was ich da schon alles gesehen habe. Ich weiß nicht, ob keine Wahrnehmung da ist oder ob es einem eigentlich völlig egal ist. Ob wir alles Egoisten sind, denken, einer wird es schon machen. Es ist auch Erziehungssache, ne? Ich kriege Schnappatmung, wenn ich jemanden sehe. Allein diese ganzen Zigaretten auf dem Boden, das ist falsch. Aber gut, das machen die Menschen.
Zigaretten ist ein gutes Stichwort. Vor ein paar Jahren wurden die Bußgelder erhöht. Zum Beispiel, wenn Leute erwischt werden, wie sie ihre Kippen wegwerfen. Dann hieß es mal seitens der Stadt, wir kontrollieren das stärker, wurden zum Teil auch extra Streifen eingesetzt. Aber irgendwie hat man das Gefühl, das ganze Thema ist schon wieder eingeschlafen. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das genauso. Das war ein guter Ansatz, das war wichtig, aber ich sehe da keine Zigarettenpolizei.
Also eine PR-Aktion der Stadt?
Ein sehr, sehr guter und wichtiger Wille der Stadt, Herr Karlein, würde ich sagen. Aber man hat auch nicht die Manpower. Wir haben jetzt nicht die Kapazitäten, Leute abzustellen, die einfach schauen, wer wirft die Zigaretten auf die. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen falsch. Das ist allein diese Mülldetektive, finde ich schon sensationell. Aber es sind auch viel zu wenige. Aber mehr, woher nehmen, wenn nicht klauen? Aber der Wille ist immer sehr, sehr wichtig. Und die ersten Schritte, jeder Weg fängt mit dem ersten Schritt an. Und das ist, glaube ich, keine PR-Geschichte, sondern einfach gute Wille.
Jetzt haben wir schon so lange gequatscht. Jetzt wollen wir unseren Gast aber auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Ein paar harte Facts haben wir ja schon gehört. Der neueste Punkt im Lebenslauf, Stadträtin. Am Dienstag wurde ja der neue Gemeinderat verpflichtet, 48 Frauen und Männer. 17 sind ganz neu im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode dabei. Frau Engelhorn, Sie sind eine davon. Wie war die erste Sitzung?
Es war tatsächlich für mich sehr, sehr feierlich. Ich war sehr emotional. Und dann wurde ja auch dieser Eid gesprochen. Christian Speicht hat das vorgesagt. Wir haben das dann nachgesagt. Ich fand das ganz toll. Und ich muss sagen, das erste Mal ist mir gestern bewusst geworden, ja, ich bin gewählt. Es ist kein Job, wo ich mich beworben habe. Ich bin von den Menschen da draußen gewählt und ich hoffe sehr, dass ich sie nicht enttäuschen werde. Ich werde mir Mühe geben, eine gute Stadträtin zu sein. Und das war in dem ganzen Wahlkampf klar, dann ist man in so einer Maschinerie. Aber gestern saß ich da und dachte, ewig, ich bin gewählt.
Waren Sie nervös vor der Sitzung?
Ich war total nervös. Dann ging dieses blöde iPad nicht. Wir haben ja so ein iPad bekommen und dann ging das alles gar nicht. Also ich war wirklich unheimlich aufgeregt und dann waren das erstmal links und rechts. Wer sitzt da und wer sitzt da? Das ist ja auch im Gemeinderat ja klar definiert. Es war wirklich schon toll.
Sie sitzen neben dem Herrn Dörr, ne?
Genau, das wollten wir auch so, Herr Dörr und ich.
Warum wollten Sie eigentlich Stadträtin werden?
Ich glaube, oder ich bin auch so geprägt, dass man von dem Glück, was man hat, von den Chancen, die man bekommen hat im Leben, auch etwas zurückgeben muss. Das ist, glaube ich, auch so eine alevitische Geschichte. So sind wir geprägt. Für mich war das klar, ich habe eine tolle Kindheit und Jugend in Mannheim gehabt. Mannheim hat mir unheimlich viel gegeben. Mannheim hat mir viel geschenkt, hat mir viel ermöglicht, muss ich sagen. Ich hatte wunderbare Lehrer am Moll-Gymnasium zum Beispiel, die mich unterstützt, gefördert haben, ohne Vorurteile. Einfach total klasse. Und ich hatte immer das Bedürfnis, da etwas zurückzugeben. Deswegen habe ich mich für die Politik entschlossen. Und wir als Familie leben nicht nur in Mannheim, sondern mit Mannheim und wir leben auch von den Mannheimern. Und das ist auch eine Verpflichtung für uns. Da muss auch was zurückkommen. Und ja, ich hoffe, dass ich das gut mache.
Haben Sie die Befürchtung, dass manche vielleicht sagen könnten, die macht als Stadträtin nur Lobbyarbeit für das Unternehmen ihres Mannes?
Ach Gott, ja. Also, aber ich glaube, was soll ich in der Lobbyarbeit machen? Wir sind ein Einzelhändler. Was gäbe es denn, was ich meinem Mann an Gefallen tun könnte? Gibt ja gar nicht.
Naja, es gibt ja gerade viele Diskussionen in Mannheim, wie die Innenstadt in Zukunft aussehen soll.
Ja, aber diese Diskussion der Innenstadt ist auch ganz unabhängig von unserer Firma. Also die Innenstadt, Sie können sich bestimmt erinnern, es war früher ganz anders. Also da war ich auch noch keine Frau Engelhorn. Und die Stadt Mannheim war super. Wir hatten die genialsten Schuhgeschäfte. Wir waren die zweitgrößte Schuhstadt nach Düsseldorf. Wir hatten ganz, ganz viele familiengeführte Einzelhandel. Das war super. Boutiquen hatten wir. Die Fressgasse war eine Straße, da ist man einkaufen gegangen. Die Planken waren eher kommerziell, aber die Fressgasse, da ist man hingegangen. Das war was ganz Besonderes. Und ich glaube, diese Entwicklung, die brauchen wir. Natürlich wird es auch uns gut tun, wenn die Innenstadt sich entwickelt. Aber die Innenstadt lebt ja nicht nur vom Einzelhandel. Das sind ja ganz andere Strukturen. Das muss alles endlich wieder funktionieren.
Wie stellen Sie sich die Innenstadt in Zukunft vor?
Also ich denke, da muss man nicht viel Neues erfinden. Also was die Innenstadt im Moment unheimlich belastet, sind diese Baustellen, die heute mal da sind, morgen da sind. Das müssen wir als Kommune auch besser koordinieren, diese Baustellen. Leider Gottes gibt es Themen, die gar nicht an Mannheim liegen, sondern wenn wir das Thema Rheinbrücken sehen, wir bekommen die Menschen nicht mehr nach Mannheim. Wir bekommen sie nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Essen gehen. Menschen, die hier ihre Zeit verbringen, das bekommen wir nicht nur, weil sie einfach nicht mehr rüberkommen. Das ist unheimlich schwierig für uns. Also in Mannheim werden ja die Weichen jetzt gestellt. Der Herr Traukel macht ja auch ganz tolle Sachen mit dem Futurraum. Da entwickelt sich auf jeden Fall was. Das sind Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Und das nervt kolossal. Das nervt so sehr. Also wenn Sie meinen Mann hören würden, das ist wirklich unheimlich schwierig.
Apropos Ihr Mann, wie hat der denn auf Ihre Kandidatur reagiert?
Ich glaube, er war mein erster Fan. Er hat mich von Tag 1 wirklich unterstützt und macht es heute noch und ich bin da total happy drüber und vor allem auch unsere Kinder. Also es ist wirklich toll, wie sie mich unterstützen und versuchen, mir das ein oder andere abzunehmen zu Hause, dass ich das halt einfach machen kann. Das freut mich unheimlich.
Wie finden Sie es eigentlich, dass jetzt die Bundestagsabgeordnete Melis Seggmann, die auch einen Migrationshintergrund hat wie Sie, von den Grünen zur CDU gewechselt ist? Hat Sie das überrascht?
Natürlich, ich glaube, das hat ganz viele überrascht, weil von Grün zu Schwarz ist natürlich ein riesen, riesen Schritt. Ich gehe davon aus, das muss entsprechend eine riesen Entwicklung gewesen sein, was Frau Seggmann da gemacht hat. Aber ist auch okay, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man mit den Inhalten nicht mehr so konform läuft, dass man auch dort dann zu Hause ist, wo man sich halt hingehörig fühlt und ja.
Und wie sind Sie zur CDU gekommen?
Ich bin von Christian Specht gefragt worden, ob ich mich prinzipiell für die Gemeindepolitik erwerben kann. Und dann habe ich, klar, natürlich. Und dann war es dann klar, dass es für die CDU sein sollte. Und ich habe wirklich zu ihm gesagt, dass ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob die CDU meine Heimat ist, weil die Christlich-Demokratische Union, das Christliche, nimmt bei mir wahrscheinlich nicht so sehr ab. Und dann hat er was Wunderbares gesagt. Und das ist das, was ihn auch wirklich prägt. Er hat gesagt, nimm dieses Christlich gar nicht religiös, sondern einfach die Werte, die im Christlichen genauso sind wie bei den Aleviten, bei der jüdischen Gemeinschaft und bei den Moslems. Und das stimmt. Und ich glaube, dass wir Türken, die ja traditionell in den anderen Parteien sind, auch Konservative unter uns gibt. Aber das ist das, was ich manchmal sehr schwierig finde, diese Opferrolle, die wir als Menschen mit Migrationshintergrund immer spielen. Wir sind ja dann immer Opfer von irgendwelchen anderen, von der Politik, von der Wirtschaft und wir werden ja nicht so anerkannt und so weiter. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zeigen und sagen, ey, und ich gehe auch jetzt in eine ganz konservativen Partei und ich kann da mich genauso zugehörig fühlen wie in anderen Parteien.
Und wenn man eine erste Bilanz zieht in 5 Jahren Ihrer Amtszeit, was würden Sie gerne darüber lesen? Wie müsste die Schlagzeile aussehen für so eine Bilanz Ihrer Arbeit?
Ich möchte, das hört sich jetzt ganz doof an, aber ich habe einen Auftrag von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen. Sie haben in mir etwas gesehen und ich hoffe, dass ich dem gerecht werde und dass ich mit den Problemen, die uns gerade in Mannheim beschäftigen, mit der Integration, auch wirtschaftliche Themen, dass ich einfach in 5 Jahren lese, sie hat es gut gemacht.
Sie sind eine von 19 Frauen im Gemeinderat. Das sind, glaube ich, habe es vorhin schon mal gesagt, 39,6% aller Stadträtinnen und Stadträte. Bei der CDU sind sogar nur 30%. 3 Frauen bei 10 Sitzen. Sitzen zu wenige Frauen im Mannheimer Gemeinderat?
Ich glaube, da bin ich völlig die falsche Ansprechperson. Ich finde, dass mein Frausein keine Qualifizierung ist. Ich bin auch jemand, der keine Arbeit haben möchte wegen der Frauenquote. Ich finde die Frauenquote schwierig. Ich möchte als das wahrgenommen werden, was ich kann. Ich möchte nicht sagen, okay, das ist die Quotenfrau, das ist die Quotentürkin. Auch mein Migrationshintergrund ist keine Qualifizierung. Und ich finde es ganz schrecklich, wenn man damit hausieren geht, als ob man das erlernt hat. Es ist etwas, was mich prägt.
Das heißt, es wäre Ihnen jetzt auch nicht so wichtig, wenn Kamala Harris in den USA doch nicht die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten werden würde?
Wenn Kamala Harris nicht gewählt wird, nur weil sie eine Frau ist, sondern weil sie dieses Land voranbringt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das hat nichts damit zu tun, dass sie farbig ist und dass sie Frau ist. Sie muss liefern, sie muss jetzt diesem Land helfen, damit wieder demokratische Funktionen weiterlaufen. Das muss sie mit ihrem Fachwissen machen, nicht mit ihrer Weiblichkeit.
Und das tut sie?
Ja, da habe ich mich auch letztens gefragt. Plötzlich, als Herr Biden zurückgetreten ist, war sie plötzlich wieder da und davor hat man ja gar nichts von ihr gehört. War das Kalkül, war das so? Keine Ahnung. Im Moment ist eine große Erwartungshaltung da und jetzt muss sie liefern. Aber dass sie Spenden über Nacht, ich glaube über Nacht 50 Millionen Dollar an Spenden, das zeigt, dass Menschen an sie glauben. Vielleicht hätten sie mehr Geld, wenn Michelle Obama sich aufgestellt hätte, da hätten sie vielleicht 180 Millionen gehabt. Aber sie glauben an diese Frau, an diese Politikerin und das ist einfach wichtig. Und es ist halt, sie muss jetzt einfach zeigen, dass sie das auch kann, dass sie auch fähig dazu ist. Und gut, der Gegenkandidat ist ja sehr, sehr laut. Ich glaube, sie ist von der Persönlichkeit her einfach anders.
Und wird es reichen? Also wer wird am 5. November gewählt werden?
Leider ist es ja so, in Amerika, der am lautesten schreit, der macht das Rennen.
Also Trump wird wieder Präsident?
Ich hoffe es nicht.
Frau Engelhorn, kommen wir zur Schlussfrage, die wir an dieser Stelle jedem Gast stellen. Was machen Sie am Wochenende?
Ich packe am Samstag meine Schwiegermutter und die Kinder ein und dann fahren wir in Urlaub.
Und wo geht's hin?
Wir fahren in die Berge, in die Schweiz.
Wandern?
Wandern und einfach nur ausruhen. In den Bergen, da wird man geerdet. Wir haben das Glück, wir sind im Berner Oberland. Da haben wir Blick auf Eigermönchenjungfrau, diese wunderschönen monumentalen Berge. Und dann wird man ganz klein. Wir wandern gerne, wobei die Kinder nicht mehr so gerne wandern. Aber Tricks, wie wir sie mitkriegen.
Und das war wieder Mensch Mannheim für diese Woche. Wenn ihr mehr über die Themen wissen wollt, über die wir heute gesprochen haben, schaut doch mal auf mannheimer-morgen.de vorbei. Am besten holt ihr euch ein MM Plus Abo. Damit könnt ihr alle Inhalte kostenlos konsumieren. Wenn ihr Anregungen zu Themen für unseren Podcast habt oder auch mögliche Ideen für Gäste, dann schreibt uns eine Mail an podcast@mannheimer-morgen.de. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, lasst uns ein Abo da. Ein schönes Wochenende wünschen euch Florian
und Timo. Bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.